50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Moin, moin, liebe Sportsfreunde.
Ei, Gude. Du bist heute sportlich unterwegs mit deiner Rand-Football-Jacke.
Ja, yep, aber einfach nur aus Bequemlichkeit.
Ich fröne heute im Trinksport und ich bin überzeugt davon, du machst mit. Ha. Weil ansonsten hätten wir dieses fantastische Mikrofon nicht rausgeholt.
Das stimmt. Ist aber ein eindeutiges Zeichen, wenn so ein Mikro vor uns steht, wenn wir Kopfhörer aufhaben, dann wird es flüssig.
Genau, das eindeutige Zeichen ist dann schon, dass einer von uns das dann in der Regel rausholt, also das Mikrofon. Und heute widmen wir uns einer Destillerie, mit der mein Handy überhaupt nicht umgehen kann, weil meine Autokorrektur immer was völlig anderes daraus macht, nämlich dieses eindeutscht. Und ich erstarre fast in Ehrfurcht, wenn wir über diesen Namen heute sprechen. Ich weiß gar nicht richtig, was ich sagen soll, denn heute sind wir in der mittlerweile kleinsten Whisky-Region, die sich noch Region schimpfen darf. Und wer uns gehört hat, weiß, dass wir da schon mal waren mit Glen Scotia. Und wenn wir Glen Scotia schon hatten, dann bleibt so viel gar nicht mehr. Nee. Vor allen Dingen nicht mehr viel, wo man so ehrfürchtig drauf blicken kann. Es ist selbstverständlich, dass wir uns heute der Sprungbank widmen.
Sprungbank, Springbank. Wenn man es so übersetzen möchte, Ufer der Quelle, und es ist nicht richtig gälisch, sondern fast schon aus dem Englischen übersetzt. Trotzdem ist dieser Name eine richtige Nummer in der Whisky-Welt. Ich habe tatsächlich längere Zeit kein Springbank getrunken, auch nicht auf Veranstaltungen, Messen, Ähnliches. Aber ich freue mich richtig doll, heute diese altehrwürdige Destillerie hier vertonen zu können.
Ja, und ich oute mich direkt. Ich fange ja an, so ein bisschen der Berufspessimist in diesem Podcast zu werden. Und das, obwohl wir eine Dauerwerbesendung zu sein scheinen, bin ich doch durchaus pessimistisch eingestellt und sage, ja, alle kriegen leuchtende Augen, auch ich. Und fantastisches Destillat, tolle Qualität, ganz, ganz großartig. Wenn ich aber aufs Preisschild gucke, lieber Johannes, dann muss ich sagen, ist dieses Destillat diesen Preis wert? Oder bekomme ich vielleicht für diesen Preis von anderen tollen Destillerien bessere Destillate, die auch schon länger gereift sind und vielleicht noch etwas schärfere Nuancen haben, etwas bessere Nuancen haben, etwas komplexer sind? Man weiß es nicht. Die einen sagen, dieser Whisky ist einfach zu deutschen Marktpreisen oder den europäischen Marktpreisen überteuert. Und andere sagen, naja, es ist halt einfach der beste Whisky, den es gibt. Das hört man auch über Macallan, das hört man auch über andere. Aber das ist eigentlich eine ganz gängige Einstellung, dass viele Leute das sagen. Ist dieser Springbank überbewertet oder nicht? Und mit dieser meine ich alle Springbanks. Ja. Wie ist es? Wir werden das heute probieren. Wir werden schauen, was wir rausschmecken, was wir dazu sagen. Die Preise haben sich gewaschen. Ihr werdet es merken. Mhm. Und wir gucken einfach mal, was für uns heute ganz subjektiv ausnahmsweise dabei rauskommt.
Ja. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, die du stellst. Es wird definitiv die teuerste Episode vom Warenwert, die heute vor uns steht, die wir jemals aufgenommen haben. Wir sind hier bei gerade mal 4 Bottlings bei einem Wert von weit über 700 Euro. Und das ist tatsächlich schon satt. Das hatten wir so auch noch nicht. Und ja, für 700 Euro würde man auch, ich weiß nicht, gefühlt 35 Tamna Woolens kriegen.
Ja, nicht nur das. Und du kriegst halt, glaube ich, für den Preis auch einfach 4 über 20-Jährige, je nach Distillerie, oder ein paar 15, 18, 20-Jährige. Also da kann man schon Konkurrenz zu machen. Aber schauen wir doch erstmal auf die Distillerie selbst. Die Springbank, wie gerade schon erwähnt, eine der noch 3, erster Key Fact, aber auch schon mal in der Glen Scotia-Folge erwähnt, 3 aktiven Distillerien auf der Halbinsel Kintyre-Campbelltown-Region.
Yes.
Diese Campbelltown-Region, die mal einst das Whisky-Herz war, ist jetzt nur noch ein Schein ihrer selbst. Denn es gibt einfach nur noch diese 3 Distillerien, wovon Springbank seit jeher eine ist.
Ganz genau. Bei der Glen Scotia-Folge haben wir das schon sehr ausführlich beschrieben, wie das alles historisch entstanden ist. Springbank war auch nicht die älteste, nicht die erste Destillerie in Campbelltown, sondern tatsächlich die 14. Wir sprechen hier von einer Stadt, Campbelltown. Wir sprechen nicht von einer Region wie den Highlands, sondern von einer Stadt. Und Springbank war die 14. Destillerie dort. Zu Hochzeiten gab es 34 Destillerien und dadurch, dass jetzt nur noch so wenige vorhanden sind an den Destillerien, ist es aber auch ganz cool und ökologisch wertvoll, dass Springbank in 5 von diesen ehemaligen Destillerien immer noch Teile der Destillerie hat und die quasi mitbenutzt.
Ja, wo du gerade so beim Thema bist, jetzt reden wir über Springbank. Wir haben 4 Destillate. ist eigentlich, wenn man, wir haben jetzt auch schon Folgen mit zwei Destillaten gehabt, ja, wenn es jetzt vier Stück sind, eigentlich gar nicht verkehrt, so mit einem anzufangen, oder?
Ja, sollen wir?
Ja, also ich würde das mal anregen.
Okay, ich würde anregen, dass wir mit einem der Standard-Bottlings aus der Core Range beginnen, nämlich mit dem schönen Springbank 10. Diese Flasche ist mit einer der ersten, die ich überhaupt gekauft habe. Ich glaube, es ist sogar die älteste Flasche, die noch bei mir im Schrank ist und noch nicht ausgesoffen worden ist. Ich wusste ja aber irgendwann, wir haben so einen Podcast und deswegen lasse ich die Finger davon. Also ich habe mit Sicherheit 2, wenn nicht 3 Jahre nicht mehr an diesem Springbank 10 getrunken. Man könnte errechnen, wie lange die Flasche schon bei mir steht. Nämlich der Einkaufspreis, zu dem ich diese Flasche erworben habe, lag bei 35 Euro.
Und da sind wir schon beim Thema. Da sind wir schon genau beim Thema. Eigentlich sind die UVPs gar nicht so wild. Und in Schottland zahlst du auch bei weitem nicht so viel für diese Flaschen wie hier in Deutschland. Und hier ist es halt einfach krass.
Ist es. Dann mal gucken, wie viel Luft schon in der Flasche ist.
Boah, da kommt der Staub raus, hör mal.
Ja, dann lass schnell den Staub heraus, ab ins Glas. Oh, schön. Ich freue mich.
Ich ebenfalls.
Habe ich ihn dir schon mal angeboten, seit wir uns kennen?
Nee, das war ich dir nicht wert.
Also wenn du mir schon den 10er Springbank nicht wert bist, ich glaube, wir haben deutlich kostspieligere Whiskys zusammen
vernichtet. Naja, heute kostet er ja 70 bis 80 Euro die Flasche. Immerhin, dass ich nicht mal die 35 wert bin, die du noch bezahlt hast. Okay, nehme ich so hin. Aber heute sind es 70 bis 80 Euro für die 07er Flasche des 10-Jährigen. Er hat 46 Volumenprozent. Ja. Immerhin für, es ist ja der Einsteiger-Whisky von Springbank. Mhm. Deswegen auch die zweistellige Zahl beim Preis. Ansonsten bist du sofort dreistellig bei den Brüdern. 60% Reifung im Bourbonfass und 40% Reifung im Sherryfass. Mhm. Wir haben also hier eine Sherry-Note. Und das ist so typisch, diese 60-40 Reifung. Es gibt Ausnahmen, aber so der Standard bei Springbank ist 60% Bourbon, 40% Sherry.
Ja, ganz genau. Das Schöne ist auch wenn es das Standard-Einsteigerprodukt ist, wir sind hier nicht kühlgefiltert unterwegs, wir sind nicht gefärbt unterwegs. Das heißt, es lohnt sich, über die Farbe zu sprechen.
Bei allen Destillaten. Springbank ist bei allen automatisch, gibt keinen Farbstoff und keine Kühlfiltration.
Die Farbe ist hell, ist weit weg von Bernstein, geht eher Richtung Gold.
Genau.
Ist aber dadurch, dass es eine natürliche Farbe ist, trotzdem schön.
Ich hätte auch gesagt Gold. Ein schönes Gold. Ein schönes Strohgold. Nicht so dunkel, auch nicht so hell. Halt einfach Gold, ne?
Ja. Der Geruch kam auch direkt nach dem Öffnen der Flasche und nach dem Eingießen so ein bisschen in den Raum herüber. Liegt daran, dass wir hier ein bisschen Rauch mit haben und Rauch hier immer so ein bisschen aus dem Glas rausdrängt.
Ganz, ganz leichter Rauch, muss man dazu sagen. Ganz das leicht. Ist ein Hauch von Rauch, man merkt, da ist etwas, aber man merkt auch, es ist nicht viel. Und durch diese Paarung mit der Sherry-Note, die ja sehr fruchtig ist, hast du ein schönes, wie ich finde, tropisches Aroma in der Nase.
Ja, total. Und diese sanfte Tropigkeit mit diesem ganz dezenten Rauch, das ist für mich ganz typisch für den 10er. Wie gesagt, ich habe ihn lange nicht getrunken, aber so hatte ich ihn auch in der Erinnerung, in der Nase. Weißt du, wie die das hinkriegen mit dieser ganz feinen Rauchigkeit?
Ja, ich weiß, dass die das nur kurz über Torfrauch haben. Ich glaube 6 Stunden.
Ganz
und
genau.
Die stellen damit 6 bis 8 ppm ein, also unter 10. Wir erinnern uns, Whiskys gibt es mit 40, 50 ppm. Dann sind dann so Rauchgranaten. Hier haben wir 6 bis 8, also wirklich ganz leicht. Die darin länger, aber nur 6 Stunden über Rauch und den Rest dann mit heißer Luft.
Genau, 6 Stunden Rauch und 24 Stunden heiße Luft. Und dann haben wir dieses Ergebnis. Und du riechst ja auch, ohne das jetzt in die Nase legen zu wollen, riechst du ja keine Schärfe, oder?
Absolut, absolut.
Weißt du, woran das liegt? Die Bekloppten brennen nicht wie Orkentoschen zum Beispiel 3-mal, aber auch nicht wie die anderen, fast alle anderen Schotten 2-mal. Bei Springbank ist tatsächlich die Hausmarke, die Hausnote, sie brennen 2,5-mal.
Ja, das ist ein ganz verrückter Stil, den kenne ich auch nur von der Springbank.
Ja.
Aber wie kommt man auf das halbe Mal? Wie kann man ein halbes Mal brennen?
Ja, du hörst einfach dann beim dritten Brennprozess mittendrin auf und schüttest alles außer Brennblase ab in die Flasche. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Es wird ein Teil der gemälzten Gerste komplett 3-mal gebrannt und ein anderer Teil wird nur 2-mal gebrannt und dann gibt es eine Vermählung aus tatsächlich 2-mal und 3-mal gebranntem Spirit. Krass, oder?
Absolut, ist was ganz Neues. Wir werden später noch erfahren, dass das im Haus nicht immer so ist, dass die Charakter so mit diesem Brennverfahren ganz unterschiedlich eingestellt werden. Der Springbank-Charakter ist eben ganz besonders durch diese 2,5-fache Destillation und durch diese leichte Rauchigkeit, die nur so angeraucht ist.
Ja.
So ein bisschen.
Richtig. Ich habe noch Noten von Aprikose. Mhm. Ich habe ein bisschen mehligen Apfel.
Ja, was nah an der Aprikose ist, wie so ein Aprikosenkompott.
Ja.
Ich finde, das passt ganz schön mit dem leichten Rauch. Ne? Du hast halt hier überhaupt nicht die Gefahr, dass der Rauch irgendwas verschluckt, weil es halt durch dieses ganz, ganz leicht angerauchte, angetorfte so dezent im Hintergrund ist. Das ist wirklich schön unterstützend.
Ja, total.
Dann fehlt eigentlich nur noch eins.
Dann fehlt nur noch eins. Slange.
Slange.
Fein, wirklich fein.
Schon sehr gut.
Ja.
Weil der Geruch bleibt total auch im Mund so. Dieses Tropische, diese Aprikose, der schmeckt total nach Aprikose. Das ist schon richtig, im Geschmack sogar noch mehr als in der Nase. Ne? Eine extrem fruchtige Note. Und das Schöne ist, du merkst den Rauch immer noch.
Ja.
Aber der ist so leicht, dass der diese Fruchtnote einfach nur noch unterstützt.
Ja, richtig. So ein wirklich eleganter Sidekick. Es ist ungewöhnlich, dass der Whisky sich am Gaumen so bestätigt, wie man es in der Nase riecht. Wie oft hatten wir das schon, dass wir gerade bei den Einstiegsprodukten der Destillerien was Tolles gerochen haben, was sich dann völlig verloren hat. Und der ist sehr konstant. Richtig konstant gut. Ist auch nicht zu schlapp auf der Brust. Das heißt, der ABV von 46% ist hier richtig gewählt.
Der passt auch sehr, sehr gut zum Destillat. Das muss ich wirklich sagen. Der passt sehr schön dazu. Also geschmacklich wirklich gut. Und was ich sagen möchte, weil ich das am Anfang so angeprangert habe, der ist diese 70, 80 Euro wert, weil der wirklich fantastisch schmeckt. Auch wenn er nur, und das muss man wirklich sagen für den Preis, 10 Jahre alt ist, das macht dem Whisky nichts, weil er einfach extrem gut schmeckt.
Ja, finde ich aber schön, dass er so ein bisschen dann seinem Ruf gerecht wird und auch dich als Berufspessimist doch überzeugt und auf seine Seite kriegt.
Ja, weil der auch so sich so abhebt. Der schmeckt nicht einfach wie ein Single Malt, sondern wirklich mit dieser, der ist extrem fruchtig. Der ist extrem fruchtig und diese tropische Frucht im Geschmack so stark zu bewahren, das schaffen einfach nicht viele. Und dass dieser feine Rauch da ist, da bleibt und es aber nicht übertüncht oder nicht stört, sondern einfach schön harmoniert, ist einfach eine ganz große Brennen-, Abstimmungs- und Reifungskunst. Und das ist mit 70, 80 Euro auch noch okay. Also wenn es jetzt dreistellig wäre für den Whisky, dann hätte ich schon gesagt, oh, oh, oh. Aber dass der jetzt nicht für 40 Euro zu haben ist, das ist schon okay.
Ja, habe ich tatsächlich damals Glück gehabt. Das war echt ein Schnapper. In dem gleichen Tasting, nach welchem ich dann rabattiert diesen Springbank 10 gekauft habe, ist auch noch ein weiteres Destillat drin gewesen, was wir gleich noch verköstigen, aber ich greife mal nicht vor. Was ich definitiv noch betonen möchte, ist die Form und ist die Ausprägung der Flasche. Ich finde, die Form ähnelt so ein bisschen einer klassischen Speyside-Brennblase, also schön bauchig, dann mit so einem leicht gewölbten Hals, finde ich schöne Flaschenform. Auch dann Springbank quasi draußen auf dem Glas eingeprägt, eingefräst, richtig, richtig schön. Und das Etikett ist richtig oldschool. Das ist nicht neu, modern und fancy und bunt, sondern das ist sehr schlicht gehalten, einfarbig mit diesem schönen Springbank S in der Mitte, mit so ein bisschen geschwungener Schrift. Also das Design der Flaschen holt mich total ab, einfach auch, weil es, seit ich Whisky trinke, sich nicht geändert hat.
Ich wollte gerade sagen, es besticht durch Einfachheit, durch schlichte Eleganz. Es ist wirklich sehr simpel. Also mir sticht halt jetzt die Flasche, ist ganz schick, da gebe ich dir recht. Das Etikett haut mich jetzt nicht vom Hocker, weil es wirklich so schlicht ist. Es sind, je nach Abfüllung, sind es zwei Farben. Der Zehner, der ist schwarz-orange. Es gibt schwarz-grün, es gibt schwarz-rot. Wie gesagt, je nach Abfüllung eine andere Farbe. Das Logo da drauf, die nötigsten Infos, mehr ist da nicht los. Also das ist wirklich eines der simpelsten Etiketten, die es, glaube ich, gibt von einer großen, renommierten, weltbekannten Distillerie. Aber es kommt halt beim Springbank nicht aufs Aussehen an, es kommt auf die inneren Werte.
So wie bei uns.
Der Springbank möchte für das geliebt haben, werden, was er ist und nicht, wonach er aussieht.
Ja, und das schafft er auch. Du hast gerade schon angesprochen, dass das Haus Springbank ein bisschen, ja, ich sag mal, besonders eigenartig ist. Wir haben nämlich hier in dieser Destillerie unter einem Dach schlanke drei Destillate. Das heißt, wir haben nicht nur den Springbank als, ich sag mal, leicht rauchige, aber fruchtige Whisky-Variante, sondern wir haben auch eine extrem rauchige Whisky-Variante und wir haben eine gar nicht rauchige Whisky-Variante. Mhm. Der ganz hartrauchige Kollege, das ist ein Long Row. Und ich freue mich jetzt schon auf die Springbank 2.0 Folge, wo wir den mal verköstigen. Und der, ja, nüchterne, nichtrauchige Kollege ist der Hazelburn.
Ja, genau. Allesamt benannt nach alten Destillerien, die es mal gab, die dann geschlossen wurden und die jetzt quasi in der Springbank wiederbelebt wurden. Apropos Springbank, gibt es, und das steht auch auf der Flasche, seit 1828.
Woll.
Also auch das ein Whisky aus dem 19. Jahrhundert. Hat also jetzt fast, es dauert nicht mehr lang, dann feiern sie 200-jähriges.
Oh geil.
Noch in diesem Jahrzehnt. Nicht mehr lang, dann sind es 200 Jahre. Jetzt im Jahr 2025 sind wir gerade noch ein bisschen drunter. Gegründet von Archibald Mitchell. Die Mitchell-Familie, nehmen wir das vorweg, weil ich erzähle ja immer ganz gerne drüber, steht auch heute noch auf der Flasche drauf, oben auf dem Kopf, auf dem Siegel. Denn es ist bis heute noch, ich sag mal, mehr oder weniger in Familienbesitz.
Ja.
Deswegen erzählt sich die Story des Werdegangs auch relativ schnell. 1828 gegründet von Archibald Mitchell, wie du schon richtig sagtest, als 14. Distillerie. Whisky lief damals ganz gut, vor allen Dingen in Campbellton, entwickelte sich relativ schnell zur Whisky-Hauptstadt. 1837 wurde aus der Gründung der Distillerie eine Firma, J&A Mitchell, die gegründet wurde. Und J&A Mitchell ist es bis heute, deswegen steht auch nicht Archibald Mitchell drauf, sondern J&A, gegründet von dem Sohn von John Mitchell,
yes.
Der Sohn von Archibald, der es dann übernommen hat nach seinem Tod, leider gar nicht allzu lang nach Gründung. Bis heute heißt die Gruppe so. Allerdings hieß der Vorsitzende bis vor kurzem Hadley G. Wright, ist aber trotzdem ein Ururenkel Archibald.
Ja.
Er ist allerdings 23 verstorben.
Ja.
Das heißt, er lebt nicht mehr. Das war so der letzte Ahne, aber um diesen Familienbezug zu behalten über die Dauer, wurde noch ein Familienmitglied wieder in den Vorstand gewählt.
Ach, sehr cool.
Da ist wieder jemand aus der Familie reingekommen, damit dieser Bezug nicht verloren geht. Man muss aber fairerweise schon sagen, es ist jetzt nicht mehr so familiengeführt in dem Sinne, sondern ein Familienmitglied ist noch im Vorsitz dieser Gruppe. Aber viel mehr ist da so auch nicht los.
Ja, aber trotzdem über 5 Generationen das zu schaffen, ist schon beachtlich. Man denke an Glenfarclas, wo ja auch die 5., 6. Generation gerade in charge ist. Finde ich schon cool.
Ja.
Auch was so die Mitchells in der Region so fabriziert haben.
Ja.
Die sind ja schon 1600 irgendwas nach Campbelltown ausgewandert, um da damals noch illegal zu brennen und quasi ihr Familiengeschäft zu erweitern. Ich glaube, eine Schwester von John, die Mary, hat auch, weil die Nachfrage nach Campbelltown Whisky in Zeiten von Queen Victoria so groß war, einfach noch eine weitere Destillerie in der gleichen Stadt gegründet.
Ja.
Und also das ist schon krass, was die Mitchells da regional gepusht haben.
Aber die haben halt alle nicht überlebt. Ne? Deswegen reden wir auch gar nicht so viel darüber. Und da gab es noch in der Familie einige Destillerien in der Gegend, aber die haben halt alle wieder zugemacht mit der Zeit. Weil du gesagt hast, illegal gebrannt. 1828 gegründet als 14. 1837, das ist auch da, wo J&A Mitchell gegründet wurde vom Sohn, haben sie aber erst die Lizenz bekommen. Also vorher haben sie auch ohne Lizenz gebrannt. 1837 sind sie erst lizenziert worden.
Krass.
Und auch die haben, da liegt dann wieder das, was wir bei vielen Destillerien haben drin, Zeit der Prohibition. Auch die Springbank war kurzzeitig mal geschlossen. In diesem Fall zum Glück nur 9 Jahre, nämlich von 1926 bis 1935 hatten sie zu. Dann ging es wieder los.
Ja, ist ja quasi genau zum Ende der Prohibition. Dann wurde wieder durchgepeitscht, dann wurde wieder gebrannt. Fand ich auch gut. Es ist tatsächlich so, dass immer in diesen, ja, ich sag mal Lockdown-Zeiten die eiserne Reserve noch weiter abgefüllt worden ist. Das heißt, es war immer irgendwie irgendwo Springbank auf dem Markt. Nur wenn halt nicht neu gebrannt wird, dann hast du irgendwann gewisse Jahrgänge nicht mehr. Und dann wurde eben versucht, das wieder ein bisschen, ja, nachzubrennen. Mit einem Ausstoßvolumen von 2 Millionen Litern pro Jahr geht das auch ganz gut.
Ja, doch. Ich würde sagen, ein lustiger Fakt noch und dann widmen wir uns dem nächsten Whisky. Es gab schon lange in Campbellton eine Destillerie namens Glengyle.
Ja, Glengyle, unsere Lieblingsbrennerei.
Ja, und witzigerweise ist das heute auch die 3. Destillerie von 3 neben Glen Scotia und Springbank, die noch aktiv ist oder wieder aktiv
wieder,
ist.
Ja.
In Campbellton. Denn es waren eine Zeit lang wirklich nur noch 2 Destillerien, die Glen Scotia und die Springbank.
Mhm.
Und sie drohten in Campbellton, das ist gar nicht so lange her, den Status als Whisky-Region zu verlieren. Und da hat man sich in der Familie Mitchell gedacht, bei Springbank, nee, das geht gar nicht. Irgendwas müssen wir machen. Also hat man, nachdem im 20. Jahrhundert die Glengyle geschlossen hat, über Jahrzehnte geschlossen war, hat sich der Bruder von John, nämlich William Mitchell, gedacht, ja, weißt du was, wir gründen, wir beleben einfach Glengyle wieder. Und der William Mitchell hat dann einfach die Glengyle wieder neu aufgebaut und wieder eröffnet. Somit gab es eine dritte Distillerie, auch von einem Mitchell, Glen Kilcarran her in Glengyle. Und damit durfte die Whisky-Region bleiben. Denn Zack. Es gab eine Zeit, da gab es, ich glaube, die Highlands waren das, in den Highlands auch nur drei Distillerien.
Okay.
Und die durften ihren Status behalten in dieser Zeit, als es da nur drei aktive Distillerien gab. Und dann konnte man dann natürlich nicht sagen, ja, wenn ihr jetzt drei Distillerien in Campbellton habt, dann nehmen wir euch den weg. Dann hätten die nämlich gesagt, ja, aber das ging noch damals auch.
Mhm. Der kleinste gemeinsame Teiler.
Gab es dann keine Probleme mehr. Und bis heute sind es ja nur diese drei.
Ja.
Es kommen mehr Whiskys daher, du hast das gesagt, Hazelburn und Longrow, die stammen aber auch alle aus dem Hause Springbank und jetzt trinken wir einen Whisky.
Das tun wir. Ihr fragt euch sicher, wenn wir mit dem 10-Jährigen einsteigen und wenn wir vier Destillate vor der Brust haben, was jetzt als zweites folgt, vielleicht können wir euch ja ein bisschen überraschen, denn tatsächlich laut jetzt vorhandenen Listenpreis ist es der teuerste des Abends.
Ja.
Weil es so teuer ist, auch nur als Sample. Das heißt, sie hat keinen Plop, sondern nur ein leichtes Schraubgeräusch.
Jetzt, weil sowas können wir uns nicht leisten, hier sowas Gutes. Da gibt es nur ein kleines Schlückchen, wird rationiert. Ah, da ist ja schon ruckzuck leer.
Ist ja schon die Hälfte raus hier.
Gottes Willen, das ist ja schon über die Hälfte. Ich habe was Schmecke hier.
Soll ich dir was zurückschütteln?
Ja gut, hör auf. Das wird schon reichen, um zu schmecken, ob das schmeckt.
Ich denke auch. Bevor wir den Namen verraten, sag mir was zur Farbe.
Erstaunlich ähnlich zu gerade.
Super ähnlich.
Ein sattes Gold und nicht mehr und nicht weniger.
Ja.
Sag mir was zum Geruch.
Der Geruch ist tatsächlich auch vergleichbar.
Ja, du merkst aber direkt, dass da mehr Schub hinter ist. Da ist deutlich mehr Schub hinter und das merkst du in der Nase.
Ja, ja. Also nicht im Sinne von ein brutal stark alkoholischer Geruch, sondern einfach ein bisschen mehr Power.
Gut, du merkst auch in der Nase schon, dass da statt 46% 54,1 drin sind. Das ist schon ein Unterschied.
Sogar 58,1. Es gab beim Abfüllen einen Zahlendreher.
Wer macht denn sowas?
Verrate ich nicht.
Ich lese es gerade.
Ja.
Da gehe ich nicht mehr hin.
Dann
so viel Schub.
Ja, schön. Fassreifung, Fasslagerung ist sehr ähnlich. Hier sind wir bei 50-50. Das heißt 50% Ex-Bourbon-Fässer und 50% Sherry. Und natürlich ist auch hier wieder die Brennart die gleiche, nämlich 2,5.
Ich muss aber direkt sagen, die tropische Note habe ich deutlich weniger. Ich habe jetzt aber viel mehr Getreide in der Nase, eine viel gerstigere Note und mehr Holz.
Mhm. Ja, bei mir ist es auch so, die Frucht ist fast weg und vielleicht liegt es am Namen, dass du mehr Getreide riechst. Wir haben nämlich hier den Springbank 8 Local Barley.
Richtig, der Local Barley gehört der Sorte Bäregerste an, Bäre Barley. Bäre Barley kennt man auch von anderen Destillaten, ist eine gern genommene Sorte für limitierte und teure Whiskys, denn diese Bäregerste ist eine alte Gerste, eine Urgerste, die noch nicht großartig modifiziert wurde. Das heißt, es gibt deutlich weniger Ertrag auf eine gewisse Menge. Das heißt natürlich, wenn ich ein Feld mit ein paar Hektar abernte, habe ich weniger verwertbare Gerste als bei dieser aktuellen, neuen, modifizierten Gerste. Weniger Ertrag auf gleicher Fläche macht das Ganze natürlich deutlich teurer. Man spricht hier aber einen viel, viel vollmundigeren und besonderen Geschmack zu. Und deswegen ist das so ein besonderes Produkt. Deswegen ist sie auch verhältnismäßig teuer. Eigentlich alle Bäregerste-basierten Whiskys sind verhältnismäßig teuer, weil eben dieser Ertrag der Gerste deutlich geringer ist. Da kommt deutlich weniger bei rum. Dementsprechend muss man mehr arbeiten und mehr reinstecken, um die gleiche Menge Whisky rauszubekommen. Aber es soll halt ein bisschen anders schmecken. Riechen tut man es schon mal.
Riechen tut man es. Es ist anders, es ist weniger fruchtig, es ist mehr getreidig. Ich bin richtig gespannt, was der jetzt geschmacklich ausmacht. Vom Preis her, wie gesagt, sind wir jetzt echt straff unterwegs. Und eigentlich kriegt man den Local Barley nicht mehr unter 250 Euro.
Genau, die UVP seinerzeit beim Kauf, die lag mal bei 129 Euro. Auch nicht billig, vor allen Dingen nicht, wenn man sich vor Augen hält, dass es ein 8-jähriger Whisky ist. Aber es ist, macht halt diese Bäregerste und natürlich der Name Springbank, das ist klar. Er ist aber aufgrund des Sammlerwertes, die gerade bei Springbank ganz verrückt sind, diese Sammlerwerte, auf 250 gestiegen, weil man ihn zur UVP natürlich nicht mehr bekommt. Er war limitiert, und das ist gar nicht so krass, auf 13.500 Flaschen. Das ist gar nicht so wenig. Für die Größe der Auflage ist es schon schnell weg gewesen, aber es ist halt Springbank, ne?
Ja, hast du recht. Die Prozentzahl auf unserem Sample, die 54,3, die kommt tatsächlich vom Local Barley 16. Ja, die Local Barley 8, die hat diese 58,1%. Ist ein relativ amüsanter Zahlendreher hier vom Abfüller. Aber egal wie lange du suchst, du wirst kein Springbank 8 Local Barley finden mit der dort angegebenen Prozentzahl.
Dann genießen wir das einfach mit 58,1%.
Jupp.
Slanche.
Okay, das ist krass. Der ganze Mund wird sofort warm und der Speichel ist mir richtig in den Mund geschossen.
Er schmeckt halt einfach auch komplett anders.
Ja, sehr komplex, sehr warm. Wenn ich jetzt blind verkostet hätte, hätte ich gesagt, da ist gar kein Sherry-Anteil mit dabei.
Ich auch.
Sondern es ist ein reines Holzfass oder Ex-Bourbon-Fass.
Ja.
Auch Vanille vom Ex-Bourbon habe ich gar nicht.
Doch, ein bisschen schon. Aber es ist also fast keine Frucht mehr da. Du merkst den Rauch deutlich stärker. Der kommt hier deutlich stärker raus. Ich merke sehr viel Holz. Natürlich die Gerste, aber die Gerste, das ist ganz interessant, die ist sehr warm. Und ich habe sehr viele Gewürze da drin. So richtig in Richtung Zimt, so warme Wintergewürze. Zimt,
ja, ja.
Nelke, also ganz, 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 ganz verrückte Holz- und Weihnachtsgewürzgeschichte.
Ich weiß tatsächlich, was du meinst. Ist wirklich sehr, sehr reich an Gewürzen. Wenn man jetzt nochmal dran riecht, dann hat man auch eine tatsächlich angenehm pfeffrige, würzige Note. Campbelltown ist ja auch quasi als Stadt auf der Halbinsel sehr dicht zum Meer. Das heißt, so ein bisschen maritimen Flair habe ich auch dabei.
Ja, ist echt schon so ein bisschen wie so ein marokkanischer Gewürzbazar. Also ist eine sehr würzige Note drin, finde ich. Super interessant.
Ja. Ja, und diese dezente Rauchnote feiere ich auch wieder hier richtig schön, weil der einfach den Rest vom Whisky supportet.
Ja, also sehr besonders tatsächlich durch diese Beeregerste. Man muss aber und kann auch direkt sagen, ich würde nicht pauschal sagen, dass er besser ist als der 10er. Er ist einfach komplett anders. Da kommt es ganz krass drauf an, was du präferierst, weil dieser 10er, der war halt super fruchtig und tropisch und spritzig, ganz bekömmlich. Und der hier, der hat deutlich mehr Schub, Gewürze, Holz im Vordergrund. Der ist viel kerniger, kaum noch Frucht. Der ist viel komplexer. Also der erste war so ein Easy Drinker und der zweite, der ist jetzt richtig komplex und da musst du richtig überlegen, um den zu verstehen. Da ist richtig viel hinter. Also zwei komplett charakterlich unterschiedliche Whiskys.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt über das Thema Destilleriecharakter sprichst, die sind so unterschiedlich.
Ja.
Also die haben jetzt mal übergeordnet, finde ich, miteinander gar nichts zu tun.
Ja, es ist wirklich ein Riesenunterschied. Ich liebe ja fassstarke Whiskys. Ist wirklich derzeit mein Favorite. Starke Whiskys, über 50, an die 60%. Aber tatsächlich gehe ich hier im direkten Vergleich mit dem 10er. Nicht, weil er 2 Jahre älter ist, sondern tatsächlich, weil er mir wirklich besser schmeckt. Und da muss ich auch sagen, stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis dann sowohl für den ursprünglich angesetzten Preis als auch für den derzeit erhältlichen Marktpreis einfach für den 10er und gegen den Local Barley.
Ja.
Ich würde keine 250 Euro auf den Tisch legen, um eine Flasche davon zu haben.
Das ist es. Also ich hätte gesagt, guter Whisky ist auch was wert, gerade mit dieser besonderen Gerste. Für 129 Euro hätte ich gesagt, ja, als besonderes Stück an der Grenze zum Vertretbaren, aber an der deutlich oberen Grenze, 250 totaler Käse, ganz ehrlich, kannst du nur als Wertanlage kaufen, in der Hoffnung, dass er in 30 Jahren mal noch mehr steigt. Aber für einen geilen Whisky, um den zu trinken, ganz ehrlich, da würde ich 250 Euro für einen anderen Whisky ausgeben.
Ja.
Das kann ich nur genauso auch zustimmend bejahen.
Ja.
Sehe ich ganz genauso. Würde ich jederzeit 80 Euro ausgeben und zum 10er greifen.
Definitiv.
Genau das ist es.
Ja.
Local Barley, besondere Gerste, Springbank, eine der ganz besonderen Dinge ist, und das finde ich sehr, sehr stark, machen alles im eigenen Hause. Die melzen noch selber, das ist ja super, super selten geworden.
Korrekt.
Die melzen die Torfen auch selber und die machen das nicht nur selbst. In jedem Produktionsschritt wird Hand angelegt von Menschen. Also nicht hier Maschine automatisiert, sondern überall ist ein Mensch. Und weil wir gerade gesagt haben, die melzen selbst, die haben sogar noch dieses althergebrachte Bodenmelzverfahren.
Ja, ja.
Also die gehen nicht her mit so einer Maschine, wie das viele machen, und lassen da einer Trommel irgendwie das ganze Zeug trocknen und melzen, sondern da geht wirklich einer her mit diesem großen Löffel, mit dem großen Pfannenwender da und schmeißt das, die ist ausgebreitet auf dem Boden und schmeißt das da um und wendet das nach einer gewissen Zeit, diese keimende Gerste, das ist total urig.
Ja, Ist es, definitiv. Wir haben auch schon über Whiskys gesprochen, wo noch selber gemälzt wird, aber nicht mehr zu 100%, weil einfach die Ausstoßmenge zu groß ist für das Verhältnis des produzierten Whiskys und das, was eben an Malz dann bei rumkommt. Neulich in dem Tasting hatten wir einen Kiloman und da war es eben so, die melzen auch selber, aber schaffen es nicht, mit der Masse nachzukommen. Bei Springbank ist es wirklich alles selber. Und weißt du, was das Geile ist? Durch diese engen Bande innerhalb von Campbelltown und die krasse Historie haben die auch so ein bisschen ja so Jobsharing und tauschen die Mitarbeiter untereinander. Ja. Das heißt, in Glengyle arbeiten sehr viele Leute von Springbank. Und wenn bei Glen Scotia mal irgendwie, weiß ich nicht, Betriebsferien sind.
Die haben halt Revision regelmäßig. Ja. Das ist, die müssen dann die Anlage runterfahren, machen alles sauber, tauschen gewisse Komponenten, ziehen die Wärmetauscher raus und reinigen die. Das machst du halt nicht in 2 Tagen, sondern dann steht die Bude mal ein paar Wochen still. Dann geht die komplett in Revision, dann wird alles auf links gedreht und dann können die wieder den Rest des Jahres bis zur nächsten Revision produzieren.
Ja.
Genau, und die Zeit nutzen die halt effizienter, wie es gar nicht geht.
Mhm. Also wirklich echt cool, smart, super kollegial. Na klar, wenn alles in einer Stadt ist, dann geht das auch relativ leicht von der Hand. Wenn jetzt, sag ich mal, der tägliche Arbeitsweg nicht so groß abweicht. Und das ist ja auch wichtig, dass sie regelmäßig ihr Zeug kalibrieren, reinigen. Weil du kannst ja nicht sagen, wir machen jetzt hier einen völlig ungetorften Hazelburn, aber vorher lief gerade der Longroader heiß und die Kessel sind noch voll mit irgendwie Qualm. Das muss ja schon vernünftig dann gereinigt werden, damit auch gerade so die Mash-Tuns und so nicht den Geschmack einfach annehmen, übernehmen und dann den nächsten Whisky in falsche Richtung beeinflussen.
Bei Springbank ist es ja so, die produzieren relativ viel, einen großen Teil des Jahres. Dann stehen die ein paar Wochen, produzieren nicht und dann gehen die rüber zu Glengyle und machen Glengyle. Aber wenn du mal überlegst, wie viel die Glengyle Distillerie eigentlich steht,
ja,
das ist schon im Verhältnis echt krass, weil die produzieren halt nicht das ganze Jahr.
Nee.
Na, das ist dann schon krass.
Ja, hast du recht. Ja, was sagst du denn? Es folgt Whisky Nummer 3. Jetzt haben wir schon den 10er, den 8er. Jetzt sollten wir uns eigentlich mal vom Alter so ein bisschen steigern, oder?
Ja, doch, wird Zeit.
Ich hau jetzt mal einen raus und sag, wir nehmen 15er.
Ja, mach das doch bitte mal.
Die Flasche ist noch geschlossen. Sie will scheinbar auch noch etwas länger geschlossen bleiben und wehrt sich mit allem, was sie hat.
Hat noch niemand erfolgreich geschafft.
So, ich hab sie.
Schöner Plop. Ein heller Flutschi.
Ist das geil oder ist das geil? Ein Gießgeräusch bei neuen Flaschen.
Das sensationell. Ist ultra gut.
Wunderschön. Nicht nur das Eingießgeräusch, sondern auch die Farbe, die so heraussticht.
Das ist jetzt Bernstein.
Ja, volle Suppe.
Also das ist eine ganz andere Nummer. 5 Jahre mehr gereift als der 10er mit 15 Jahren. Auch bei 46 Volumenprozent. Mhm. Preislich hier bei 150 Euro. Es ist doppelt so teuer wie der 10er. Er ist 5 Jahre länger gereift. Ebenfalls wieder Ex-Bourbon und Sherry.
Mhm. Aber in einem anderen Anteil. Jetzt haben wir 80% Sherry und nur noch 20% Ex-Bourbon.
Die Farbe spricht dafür.
Ja. Oh, die Nase auch. Das ist richtig schön fruchtig.
Mhm. Wieder ein ganz leichter Rauch. Das ist wieder dieses 6 bis 8 ppm-Thema da drin. Schön Sherry-Note. Diesmal keine allzu tropische Frucht. Eine rote Frucht wieder. Schön süß.
Ja, rote Beere sofort.
Ja, wobei so ein bisschen Tropical ist da immer noch am Start.
Ich finde am wenigsten rauchig bisher von den drei, sehr wenig rauchig.
Ja.
Und auch da blind verrochen hätte ich den vielleicht sogar auf 48% geschätzt.
Also ich finde, alkoholisch hält er sich in der Nase noch zurück. Das ist mit den 46% echt kompatibel, aber es ist halt schön, doch jetzt kommt wieder Tropifrutti raus, ein bisschen dunkle Frucht, rote Beere, ein ganz, ganz leichter Rauch.
Schön.
Echt, du riechst schon eine Cremigkeit da drin.
Wunderbar. Wie lange ist es her, dass wir den letzten 15-Jährigen hatten? Teeling, 21, das war so der letzte, der vom Age-Statement nochmal richtig an rausgeprügelt
hat. Ja gut, außer du guckst auf die Weihnachtskalenderfolge.
Ach, natürlich.
Das war schon bunter Strauß an alten Whiskys mit dabei. Ne?
Da hatten wir ja 5 Stück, die 15 plus waren.
Ja, auch mal 25.
Junge, ich merke, der Alkohol schlägt mir auf
das Gedächtnis. War eine lange Folge.
Das war eine sehr lange Folge. Es war auch ein sehr langes Wochenende für mich. Wir waren auf der Interwhisky und das war schön, kurz zusammengefasst.
Ja, es macht eine schöne Zusammenfassung.
Es macht Spaß dran zu riechen.
Ja. Also,
der macht richtig Freude in der Nase.
Wenn ich das mal über alle Menschen behaupten könnte. Aber Dieser Whisky ist fantastisch.
Dann lasst uns herausfinden, ob der das auch hält.
Slanche. Die Messlatte ist hoch.
Ja.
Ganz, ganz fein.
Der ist so sanft.
Sanft umschmeichelt er den Gaumen.
Das ist wirklich krass. Ich bin auch richtig froh, dass da noch so ein bisschen Bourbon-Fassanteil mit drin ist. Weil ich glaube, mit noch mehr Sherry-Einfluss wäre der ein Ticken drüber gewesen. Und so ist ja. Der super harmonisch.
Ja. Der ist ganz weich. Der ist ganz weich, super bekömmlich, da brennt nichts, der ist null sprittig. Und du hast eine schöne Mischung aus etwas Getreide, cremiger Frucht, weniger Spritzigkeit und tropischer Geschmack als beim Zehner. Da geht es tatsächlich vom leichten tropischen ein bisschen mehr in so eine dunkle, bärige Frucht über.
Ja, dunkle Beeren würde ich sofort unterzeichnen. Es ist auch verdammt lange her, dass ich das letzte Mal ein Springbank 15 getrunken habe. Boah. 2019 oder so. Also das ist echt lange her und der ist toll.
So, mein Freund im Kupferstecher. Ist er jetzt 150 Euro wert oder nicht?
Das ist schwer, ne? Das sind schon ein paar Scheine.
Also ich als Pessimist sag, das ist ein ganz, ganz fantastischer Whisky. Der schmeckt toll. Der schmeckt echt wirklich richtig, richtig gut. Ist ein grandioses Destillat. Wenn mir jetzt aber einer den zum Probieren gibt und sagt, kannst du für 150 kaufen, würde ich sagen,
behalt's.
Ich überlege mir das und komme später nochmal wieder.
Und dann kommst du aber nicht.
Nee, weil es ist tatsächlich, der schmeckt richtig gut, aber der schmeckt nicht 150 Euro gut. Und da bin ich halt wieder dabei, zieh ein Drittel ab. Mhm. 100 Euro, okay, gehe ich mit, kaufe ich dir ab.
Ja.
Aber 150 Euro, geiler Whisky, aber da fehlt mir was in der Preisrange.
Ja, das also wie gesagt, so die Hemmschwelle ist ja sowieso, bei mir sind so um die 100 Euro ist so eine magische Grenze als Hemmschwelle, um Whiskys zu kaufen. Die Whiskys, die so teuer sind und ich mir geholt habe, um sie zu Hause zu haben und zu trinken, kannst du bis heute an einer Hand abzählen. Das ist schon crazy. Ich weiß, du hast in Hamburg bei der Whisky Live ordentlich zugelangt und hast da auch dreistellige Whiskys mit nach Hause genommen.
Aber die hatten halt noch so einen Touch. Ich meine, okay, das war halt auch, der eine war ein Tokaja-Finish und der war 22. Da kam einfach noch mal ein bisschen was anderes mit. Und das hat mich einfach nach, ich habe den noch vorher probiert natürlich und habe gesagt, boah, habe mir das überlegt und habe gesagt, geil, da gebe ich das Geld für aus. Und das ist genau das, was ich meine. Vor dem Hintergrund des Preises würde der das jetzt nicht tun. Dann würde ich sagen, boah, schmeckt der geil, mega lecker, was willst du dafür haben? Und wie gesagt, das ist für mich so 100 Euro, ja, aber 150 sind halt noch mal da 50% von drauf. Und da sage ich, das wäre mir jetzt zu viel an der Stelle.
Ja, doch schon.
Der schmeckt mir auch besser als der Zehner, aber preis-leistungsmäßig ist der Zehner einfach der bessere Deal.
Ja, 100 Pro bin ich voll dabei. Das ist perfekt vorkalkuliert, perfekt vorgerechnet. Es ist der bessere Deal. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Mhm. Ich werde ihn auch nicht hergeben. Mhm. Und freue mich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich den aus dem Schrank heraushole und sage, ich gönne mir den oder biete meinen Gästen so einen Whisky an. Das ist schon ein feiner Tropfen, aber heute 150 Euro wäre mir zu bunt.
Mhm. Wenn man ein bisschen technisch, 110 Stunden fermentieren sie in der Springbank.
Okay.
Das ist schon relativ lang. Es gibt Destillerien, die fermentieren länger, deutlich länger auch. Aber 110 Stunden ist schon bei den länger fermentierteren Whiskys. Sie haben natürlich drei Stills. Wir kennen das von den Iren. Da gibt es eine Wash, eine Intermediate und eine Spirit Still. Hier heißt das nicht ganz so. Hier ist es die Wash, die Low Wine und die Spirit Still. Mhm. Auch drei Stück. Sie werden nicht immer alle drei genutzt, denn du hast es vorhin anklingen lassen, der Springbank ist 2,5-fach destilliert. Also nur ein Teil ist dreimal destilliert und nicht alles. Sie machen aber noch den Long Row, den rauchigen, den sehr rauchigen, getorften. Der wird nur zweimal destilliert. Reine Zweifachdestillation. Und sie machen den Hazelburn, gar nicht getorft. Der ist komplett dreifach destilliert. Also ja. Das ganze Destillat dreimal durchgejagt. Geht wunderbar. Sie haben drei Brennblasen. Und den Long Row und die Hazelburn, wir haben es vorhin schon gesagt, die sind benannt nach alten Destillerien. Es ist natürlich alles die Springbank-Destillerie. Also es sind eigentlich nur Markennamen, die in der Springbank hergestellt und destilliert werden. Und den Long Row, den gab es erstmals wieder 1973. Da wurde der zum ersten Mal wieder destilliert. Und 1997, das ist gar nicht so lang her, noch keine 30 Jahre, da wurde zum ersten Mal wieder der Hazelburn in der Springbank gebrannt.
Okay,
krass. Also noch gar keine so lange Historie. Von der Springbank dagegen schon.
Mega. Diese technischen Inputs finde ich immer wieder sehr cool zu hören. Vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich was passiert. 200 Jahre fast gibt es die Brennerei. Wie geil wäre das, wenn wir innerhalb der nächsten 3 Jahre auch international so eine Reputation erarbeiten, dass wir zum 200-jährigen Geburtstag nach Campbelltown fliegen.
Ich finde das gar nicht so abwegig.
Ja?
Was ich richtig geil finde, weil wir haben gleich noch einen Whisky und da können wir vorher noch eine schöne Geschichte erzählen. Warum war Springbank eine der Destillerien, der 2 Destillerien, die bis heute überlebt haben? Warum war das so?
Also, ich glaube, es lag viel an den Mitchells. Ich glaube, dass sie ein vernünftiges Timing hatten von wann machen wir Shutdown und brennen nicht mehr und wann nehmen wir die Produktion wieder auf. Und ich hoffe, dass sie sich in den ersten Jahrzehnten ihres Existenzdaseins so viel einen Namen gemacht haben, dass man dieses Produkt einfach so hat schätzen lernen.
Ja, und sie waren clever. Es waren tatsächlich die Mitchells, aber sie haben einen ganz geschickten Schachzug gemacht.
Jetzt bin ich gespannt.
Campbelltown ist ja nicht umsonst die Whisky-Hauptstadt geworden eine Zeit lang. Es haben sich über 30 Destillerien da angesammelt. Hatte ja auch einen Grund.
Ja.
Und zwar, weil es ein riesengroßes Kohlevorkommen ganz in der Nähe gab. Das heißt, Kohle war im 19. Jahrhundert besonders günstig da. Und man hat damals, da gab es noch keine Dampfbeheizung, die waren alle direkt beheizt und Kohle war der Hauptenergieträger.
Mhm.
Das heißt, es war einfach super günstig da zu produzieren, weil dadurch, dass eine riesengroße Kohleader und ein Abbaugebiet direkt um die Ecke waren, haben die Kohle für ein Apfel und ein Ei bekommen. Das heißt, die Produktionskosten waren verhältnismäßig gering. Dann gab es aber ein Problem. Nämlich 1925 ist genau dieser Mine ein Feuer ausgebrochen. Die Mine war hinüber. Man hat die dann kurz geschlossen, hat die wieder aufgebaut, wieder erschlossen und hat sie wieder eröffnet, allerdings im deutlich kleineren Maßstab. Das hat es schon verteuert. 1946 ging es wieder los, also direkt nach dem Krieg. Zwischendrin war nicht so die Zeit dafür. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es dann wieder los, 1946, aber nur knappe 20 Jahre. 1967 wurde der Betrieb dann komplett eingestellt. Und das war auch der Punkt, an dem viele Destillerien zugrunde gegangen sind, weil sie die Kohle von weit her hätten holen müssen und das wäre so teuer gewesen, dass sie ihren Fusel gar nicht losgeworden wären. Die hätten das Zeug nicht mehr verkauft.
Mhm.
Die haben alle zugemacht, aber nicht mit den Mitchells. Die gibt es heute noch, denn die waren clever. 1967 wurde der Betrieb dieser Kohlenmine eingestellt und es gab dort keine Kohle mehr. Anfang der 60er Jahre, also schon 5, 6 Jahre vorher, hat die Springbank die Firma Eaglesum gekauft.
Mhm.
Die Firma Eaglesum war eine total geile Zusammenstellung. Sie war nämlich ein Feinkosthändler und ein Kohlehändler.
Okay.
Die haben 5, 6 Jahre vor Schließung einen Kohlehändler gekauft. Und dann gab es keine Kohle mehr in Campbelltown. Die Springbank hat sie aber bekommen, weil sie in ihrer Firma einen eigenen Kohlehändler hatten.
Junge, Junge.
Deswegen konnten die weiterhin produzieren.
Das
dieser Feinkostladen, lustiger Side-Fact, dieser Feinkostladen, den die Eaglesum hatte, es hieß, glaube ich, Italian Warehouse oder so, die hatten damals einen Blend im Angebot. Und weißt du, wie dieser Blend damals hieß?
White Horse.
Nein.
Mist.
Campbelltown Loch.
Ach, der Campbelltown Loch.
Den kennt man heute auch noch, denn was ist der Campbelltown Loch?
Das ist ein Blended Whisky aus allen in Campbelltown befindlichen Destillerien.
Genau, der Name wurde wiederbelebt in Anlehnung an diesen Blend, den es damals schon im Italian Warehouse bei der Eaglesum gab.
Wie cool. Ja. Woher kriegst du solche Infos?
Ja, ja, geht noch weiter.
Junge, Junge.
Die Firma Cadenheads. Der Whisky-Liebhaber kennt Cadenheads.
Mhm.
Sind ganz tolle, ganz besondere, oft auch unabhängige Abfüllungen. So wie Signatory Vintage oder Barry Bros & Rudd oder Gordon MacPhail ist Cadenheads ein unabhängiger Abfüller.
Sogar noch viel älter, viel längere Historie.
Der älteste. Der älteste schottische unabhängige Abfüller ist Cadenheads.
Die hat noch mal einen Laden in Köln.
Geil, wusste ich gar nicht.
Ja, ist aber leider schon zu.
Sehr schade. Springbank hat Cadenheads auch gekauft. Also Cadenheads gehört Springbank und Eaglesum gibt es heute nicht mehr, weil Springbank hat dann, beziehungsweise die J&A Mitchells, die haben dann Eaglesum und Cadenheads verschmolzen, zusammengelegt und seitdem heißt die alten Eaglesums, die heißen halt jetzt auch Cadenheads.
Mhm.
Und deswegen gibt es direkt, ich glaube gegenüber von der Distillerie muss es sein, auch einen Cadenheads Shop. Und da gibt es eben auch diese Handfilled Dinger, die gibt es dann auch in diesem Cadenheads Shop. Die haben das zusammengeschlossen und seitdem gibt es eben nur noch die Cadenheads und man findet den Rest nicht mehr. Aber auch das, wenn man mal so einen unabhängig abgefüllten sieht oder einen Cadenheads bekommen kann, es gibt die ja bis heute.
Die gibt's.
Gehört Springbank bzw. J&A Mitchell.
Es ist nicht so häufig wie andere Whiskys, die unabhängig abgefüllt werden. Also es ist eher rar, dass man einen Springbank unabhängig abgefüllt findet, aber es gibt sie.
Mhm.
Jetzt haben wir ja den letzten Schluck von unserem Springbank 15. Ich habe eingangs erzählt, dass ich diesen Whisky auch in diesem besagten Tasting damals hatte, wo ich meinen Springbank 10 gekauft habe. Und damals, wie gesagt, habe ich den 10er für einen echt günstigen Preis geschossen. Hätte den 15er auch dort kaufen können. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 72 Euro.
Boah.
72
Hättest Euro. Du mal 40 Flaschen gekauft.
Ey, ohne Witz.
Dann, das ist schon nicht schlecht.
Ja, das wäre eine ordentliche Wertsteigerung.
Weißt du, in welchem Jahr das war?
Ich meine so um 2019 rum.
Boah, Wahnsinn, ne?
Das ist schon ein paar Lenzen her, aber hätte sich gelohnt.
Aber wenn man das immer so wüsste, wenn das so ist, ne?
Mhm.
Das ist unberechenbar.
Wir kommen zum Finale.
Grande Finale.
Ich hätte eine Flasche in groß da davon, aber ich dachte mir, die lasse ich wirklich mal zu als Wertanlage. Mache ich ja normalerweise nie. Whisky ist für mich zum Trinken, nicht zum Verwahren oder zum Verstauben. Aber da habe ich mir noch ein Sample zu der Flasche dazu geholt. Und ich glaube, die Entscheidung war gar nicht so blöd.
Du dachtest dir, das Arschloch ist mir schon den 10er nicht wert, den hat er jetzt gekriegt. Aber den 12er Cask Strength, keine Chance.
Keine Chance.
Den kriegt er nicht.
Nee.
Fülle ich hier so ein Red Label in ein kleines Fläschchen um und schreibe einfach 12 Cask Strength drauf. Dann verkosten wir den in der Folge.
Ja.
Und sagen, der ist total geil.
Ich glaube, das würdest du schmecken, wenn das ein Red Label wäre.
Ja, ich glaube auch, vor allen Dingen, weil Cask Strength ja Cask Strength ist und Red Label ist nicht Cask Strength.
Nein, ein bisschen daneben.
Schon da würde man merken, das ist eine sehr wässrige Fassstärke.
Jawohl. Von der Farbe her liegen wir hier zwischen den Bottlings bisher.
Also, hätte ich auch gesagt, ja.
Dunkler als der 10er und heller als der 15er.
Deutlich heller als der 15er, aber ein Ticken dunkler als der 10er, genau.
Wir
zwei
liegen,
Jahre mehr, ja.
Zwei Jahre mehr gelegen, allerdings auch ein anderer Fassanteil. 70% Bourbon, 30% Sherry. Die anderen Jahrgänge vom 12er Cask Strength waren unter anderem 70% Bourbon, 25% Sherry, 5% Rum. Und wir hatten auch einen, der war 60-40.
Mhm.
Also die ändern auch ein bisschen dann in dieser Serie. Ich glaube, es ist Batch 14 oder so, was ich jetzt habe.
Ja, das ist manchmal, du kannst nicht einfach nur nach der Bezeichnung gehen. Das ist manchmal von Batch zu Batch richtig krass unterschiedlich. Ja,
ja, siehe Q-Bockern zum Beispiel,
ja,
mit den verschiedenen Batches und den Hashtags. Oh, da kommt aber gut in der Nase.
Da kommt vor allen Dingen viel Holz. Du merkst direkt wieder stärkerer Whisky, der schiebt direkt wieder nach vorne. Ich habe ganz viel Holz in der Nase.
Ja, Holz ist dabei. Wieder eine dunkle Frucht, aber im Hintergrund.
Mhm.
Wieder stärkerer Rauch im Vergleich zum 15er.
Ich finde, das Holz ist so dominant, dass der Rauch ein bisschen untergeht. Du merkst da was im Hintergrund. Aber hier dominiert eindeutig Holz für mich.
Versuch mal nur den Rauch zu riechen. Dann kommt er ein bisschen besser am Holz vorbei, wenn du dich richtig doll auf den Rauch konzentrierst.
Ja, also man merkt ihn, aber ich finde es wirklich sehr dezent.
Ja, er ist ja wie gesagt auch der ureigenste Charakter von Springbank.
Ja.
Wir haben noch gar nichts zum Torf gesagt, weil wir haben ja jetzt nicht diesen phenolischen
Eiler-Torfgeruch,
ja, sondern wir haben einen ganz anderen Torfgeruch. Für mich auch der liebste Torfgeruch, den ich in der Whisky-Welt riechen kann, nämlich schottischen Festland-Torf. Und der wird gestochen in der Nähe von einer dir sehr bekannten und geliebten Destillerie, nämlich in der Nähe von Tomentol. Ja, und was auch charakteristisch ist für den Campbelltown-Rauch ist, dass der Torf nicht jahrelang getrocknet wird und liegt, sondern dass der noch relativ feucht nach dem Stechen verfeuert wird und deswegen eine hohe Qualm, hohe Rauchentwicklung ist. Und das zeichnet auch, finde ich, diesen Charakter so ein bisschen aus. Es ist also nicht so torfig, sondern eher rauchig.
Am vorbildlichsten finde ich einfach den wirklich sparsamen Umgang damit, dass du eben so merkst, dass so eine ganz feine Note drin ist. Das finde ich echt ganz geil, muss ich wirklich sagen.
Auch mit Blick auf die Ressource Torf, weil das Zeug wächst ja nicht unendlich nach.
Ja, ja, so ein bisschen Getreide habe ich noch und die Frucht, die rückt massiv in den Hintergrund. Da ist noch ein bisschen was da, der rückt aber extrem nach hinten. Ich bin sehr gespannt, wie der gleich im Geschmack ist durch die Fassstärke. Da kann ich mir vorstellen, dass durch den Geschmacksträger Alkohol nochmal extrem viel durchkommt, was jetzt in der Nase gar nicht da ist.
Na dann, auf in die letzte
Runde. Das war das Stichwort.
Slanche. Slanche.
Und genau da findet das nämlich wieder statt. Im Geschmack ganz anders als im Geruch. Viel, viel weniger Holz, mehr Gerste, mehr Getreide, etwas mehr Frucht. Auch gar nicht mehr so eine dunkle Frucht, sondern schmeckt schon auch ein bisschen tropisch. Nicht so viel wie beim 10er, um Gottes Willen, aber so ein bisschen. Hinten aber total viel Süße, ne?
Ja.
Super viel Süße.
Ja, richtig schöne, leckere Süße. Ich finde, der Alkohol ist verdammt gut eingebunden. Mhm. Also der ist ähnlich sanft und mild wie der 10er, auch wenn wir hier bei schlanken 57,2% sind. Das ist schon viel Alkohol und der ist super krass eingebunden.
Ja.
Ist ein schöner Whisky. Wirklich. Wir haben lange überlegt, wie machen wir die Reihenfolge. Packen wir den Springbank 8 nach ganz hinten, weil er den höchsten Prozentsatz an Alkoholvolumen hat. Nehmen wir reines Alter 18, 12, 15. Wir haben viel überlegt und haben uns dann auch entschieden für die Fassstärke 12 zum Abschluss. Ich glaube, dass es fast egal gewesen wäre, ob wir den 15er, den 12er nach hinten packen. Die sind beide wirklich gut und lecker.
Ja, der liegt bei 140 Euro, wenn du kaufst, so in den Dreh.
Das für die 0,7er Flasche. Das günstigste, was du findest. Ich habe einen einzigen Shop gefunden, wo man ihn für 140 kriegt. Der geht auch gerne mal bis 300 Euro oder für 290 Pfund oder so über den Tisch. Aber wenn man halt sucht, dann findet man auch günstigere Sachen. Aber das ist schon ein satter Preis.
Also die beiden Fassstärken sind gut. Ich stehe auf fassstarke Whiskys. Ich muss tatsächlich sagen, hier haben mich die 46-prozentigen mehr überzeugt, und zwar alle beide. Wenn du mich jetzt fragst, welche Whiskys würdest du jetzt am liebsten nochmal trinken, dann wären es tatsächlich die beiden 46-prozentigen, der Standard 10er und der Standard 15er. Die haben mir von dem Facettenreichtum und einfach von der Fruchtigkeit und allem, was ich so rausgeschmeckt habe, haben die mir persönlich einfach besser gefallen. Und da muss ich ganz klar sagen, der 15er hat mir etwas besser geschmeckt als der 10er. Wenn ich mir jetzt einen kaufen müsste, unter Zwang mit vorgehaltener Pistole, dann wäre es der 10er, einfach weil es preis-leistungstechnisch der beste dieser Whiskys ist. Geschmacklich geht für mich der 15er etwas vor.
Ja. Könnte ich sofort unterschreiben, alles beide. Ich bin auch gerade richtig verdammt froh, dass ich den 12er zugelassen habe und wir nur das Sample verkostet haben.
Genau die richtige Entscheidung.
Ja.
Kannst du gut zulassen.
Den kann ich zulassen und kann den irgendwann vielleicht mal veräußern oder so oder in einem anderen schönen Moment dann aufreißen, genießen. Das ist, glaube ich, smart gewesen.
Mhm. Du bist so ein smarter Typ einfach. Das ist genau die richtige Entscheidung für dich.
Oh, herrlich.
Das passt zu dir.
So, Berufsskeptiker. Was sagst du insgesamt zu den 4 Springbanks? Jetzt als, ich sag mal, noch vorher relativ ungespringbankter Whisky-Trinker.
Sehr, sehr gute Whiskys. Allesamt. Um das vorwegzunehmen, sehr, 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 sehr gute Whiskys. Tatsächlich, der 10er reißt es ein bisschen raus. Bei dem ganzen Rest muss ich sagen, es tut mir leid, aber preislich für mich etwas überbewertet. Da gehe ich lieber nach Schottland und kaufe sie mir da zum Vorortpreis. Da glaube ich, ist das ein richtig geiles Zeug. Mhm. Aber ehrlicherweise würde ich es nicht einsehen, 150, 200, 250 Euro für die Whiskys auszugeben. Da würde ich mir anderes für holen. Da muss eigentlich eine 2 vorstehen.
Ja.
Das merkst du dann auch an der Reifenkomplexität. In der Regel, es ist nicht pauschal so, dass ein 20-jähriger Whisky besser ist als ein 15-jähriger. Aber wenn ich 250 Euro, 200 Euro in die Hand nehme, dann wäre das kein 8-jähriger Local Barley. Sorry, da bezahlst du nur den Namen Springbank. Das haben wir jetzt probiert.
Ja.
Für 250 Euro ist nur Sammlerwert. Zahlst du nicht den Whisky, da zahlst du den Namen Springbank und die Limitation.
Ja.
Der 15er ist sehr gut, aber für mich mit 150 Euro auch überbewertet. Den hätte ich so, wie ich das schon gesagt habe, für 100 Euro gesagt, okay, cool. Der 10er reißt es raus, weil da sage ich, die 70, 80 Euro, die ist er wert. Ist das für 70 Euro, würde ich den auch kaufen.
Ja, und du musst mal schauen, was abgeht bei den Händlern in den Shops, wenn neue Special Releases oder Batches rauskommen. Die Leute prügeln sich. Wir haben ja schon einmal in einer speziellen Folge über Morddrohungen wegen Springbank gesprochen. Das sind aber leider nicht die Whisky-Liebhaber, die sagen, ich möchte dieses Destillat verköstigen, sondern ich möchte möglichst viel Gewinn mitnehmen und kaufe die Flaschen, weil sie am Tag des Releases für den UVP rausgehen, dann die Händler komplett überlaufen werden und ja, vertickern die dann eine Minute später auf eBay fürs Dreifache vom Preis. Und das hat dann halt wenig mehr mit Liebhabertum zu tun. Das ist dann nur noch Cash in den Augen und irgendwie, weiß ich nicht, wird es der Sache nicht so richtig gerecht.
Ja, und genau damit kommt diese Scheißspirale zustande, warum dann jemand, der wirklich Bock auf Whisky hat, eigentlich sagen muss, es ist halt ein geiler Whisky, aber das ist zu viel Geld dafür.
Ja.
Es ist halt nun mal Kapitalismus, es ist Marktwirtschaft. Wenn es nachgefragt ist und die Leute zahlen es, ja, warum sollst du es dann nicht für den Preis verkaufen?
Ja.
Ne? Du gehst mit dem Preis runter, wenn dir kein Schwein das Zeug abkauft.
Ja.
Aber wenn die Leute sagen, weißt du was, wenn das 50 Euro mehr kostet, zahle ich 50 Euro mehr. Ja, was macht der clevere Geschäftsmann? Er lässt ihn um 40 Euro steigen.
Ja, ganz ne? Genau.
Das ist einfach nur normal. Aber deswegen sage ich, ganz viel ist es mir da so nicht wert, was es kostet. Das ist eine ganz blöde Spirale, die der eingesetzt hat. Also ich kann da an der Prügelei ganz getrost und mit einem guten Gewissen vorbeigehen, kann abends wunderbar schlafen, nehme eine 150 Euro und kaufe mir zwei richtig gute andere oder einen verdammt hart geilen anderen Whisky und ja. guter Whisky, aber habe für 150 Euro wahrscheinlich noch ein bisschen mehr raus als beim 15er Springbank.
Definitiv. Ich bin froh, dass ich jetzt diese 3 Flaschen im Schrank habe. Da werde ich mich noch häufig dran laben. Und wenn die leer sind, weiß ich nicht, dann finden wir mit Sicherheit noch ein paar andere Quellen. Wenn aber auch dann, wenn du so etwas erwerben möchtest und es heißt, okay, du hättest gerne eine Flasche vom neuen Cask Strength Springbank 2026, aber du musst bitte noch 2 Kartons Glen Scotia dazu kaufen, sonst kriegst du sie nicht. Das macht einfach für uns als private Whisky-Trinker. Na klar, wir haben hier einen Podcast, aber wir machen das immer noch aus Hobby und privat. Und wo sollen wir mit 2 Kartons Glen Scotia hin?
Wir machen einfach 3 Jahre lang nur noch Glen Scotia Tastings.
Immer mit dem gleichen Whisky.
Genau. Genau. Wenn du den zum 8. Mal verkostet hast hintereinander, dann schmeckt er ganz anders.
Nur noch Double Cask die ganze Zeit. Richtig cool. Nee, ich bin sehr froh, dass wir die Folge gemacht haben. Sie lag mir lange auf der Seele. Jetzt brauchten wir 60 Folgen Vorlauf, aber ich bin happy.
Für das Jubiläum eigentlich richtig schön, da so eine Distillerie wie Springbank, die ja nichts von ihrer Ehrfurcht dadurch verliert und die, wie gesagt, ganz großartigen Whisky macht und die immer noch was ganz Besonderes ist, weil sie eben dieses All im Haus, ne, alles wirklich aus einer Hand und überall, es ist menschliches Beitun, womit du diesen Automatismus, diese Mechanisierung nicht in dem Maße hast und dann so ein gutes Destillat rauskommt. Also das verliert nichts von der Ehrfurcht, die ich davor habe, ganz, ganz ehrlich. Von daher eine ganz, ganz tolle Folge für dieses 60-Folgen-Jubiläum.
Schön.
Dann bleibt uns nicht mehr zu sagen, außer habt eine gute Zeit. Wir kommen bestimmt wieder.
Tun wir.
Wir hoffen, ihr auch. Und dann
bis denn.
Auf bald. Macht's gut.
Tschüss.